Wohnungspreise, geht es rauf oder runter? Die Wohnungspreise kannten zwischen 2010 und 2020 nur eine Richtung, nämlich den Weg nach oben. Seit dem zweiten Halbjahr 2022 geht es aber nun nach unten. Wie geht es weiter in 2024? Was erwartet die Bundesbank, was das IW und wie ist die Preisentwicklung gewesen im ersten Quartal 2024? Dies und einiges mehr sind unsere Themen in der aktuellen Folge der 1a Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Das IW hat vor kurzem den IW Wohnindex für das erste Quartal 2024 aktualisiert. Was sind die Ergebnisse? Differenziert wurden auch nach Zimmerzahlen der einzelnen Immobilien. Gibt es hier große Unterschiede bei der Preisgestaltung? Die spannende Frage ist ja, wie geht es weiter? Hierzu hat auch die Bundesbank vor kurzem etwas veröffentlicht. Wovon gehen die Forscher aus? Wichtig ist vor allem die Zinsentwicklung. Was tut sich hier? Und zum Schluss, wie ist die Einschätzung? Was ist der Ausblick? Ein kleiner Forecast aus der 1a Lage. Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit der Domizil Real Estate Group, dem Spezialisten für Kapitalanlageimmobilien, präsentieren wir euch die 1a Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnung und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem grandiosen Podcast 1a Lage. Es geht um Immobilien immer noch, auch nach so vielen 160, wie viele Folgen haben wir jetzt? 167, ich glaube.
167, ja.
Das ist wirklich krass schnell gegangen am Ende, denn doch, am Ende vor allen Dingen, ist ja noch nicht das Ende, ist ja erst die 6. Folge in der 10. Staffel und wie könnte es anders sein, wir müssen mal wieder das Thema Wohnungspreise ins Visier nehmen und in den Fokus und mal schauen, was gibt's da eigentlich zu besprechen und genau darum geht's heute, das wollen wir natürlich wieder auf Datengrundlage stellen und fundieren und dafür haben wir einen Professor an Bord. Wir sind sehr glücklich über deine Anwesenheit. Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke.
Genau, also das Thema heute Wohnungspreise. Nun hat das IW vor kurzem den IW Wohnindex für das erste Quartal 2024 aktualisiert. Vielleicht kannst du ganz kurz für die drei, die das Ding nicht regelmäßig lesen, sagen, was ist das eigentlich? Und dann aber natürlich, was sind die Ergebnisse?
Genau, der IW Wohnindex ist jetzt das zweite Mal erst veröffentlicht worden. Also insofern darf man den auch noch nicht kennen. Aber zunehmend natürlich. Wir analysieren dabei die Wohnungspreise auf Basis von Inseratsdaten. Wir nutzen dabei ein hedonisches Verfahren. Das heißt, wir bereinigen um ja Veränderungen, die rein aufgrund von unterschiedlichen Lagen oder Qualitäten beruhen. Also sprich, wenn in dem einen Quartal besonders hochpreisige und im anderen eher günstige Wohnungen inseriert werden, dann würde das die Preise, die Durchschnittspreise natürlich verzerren, das rechnen wir quasi raus. Und ja, wie gesagt, wir haben es jetzt für das erste Quartal 2024 berechnet. Kaufpreise für Eigentumswohnungen, Ein- und Zweifamilienhäuser und die Mieten. Und ja, die Ergebnisse für die Preise sind erstmal ganz unspektakulär, denn eigentlich hat sich gar nichts getan. Wir haben also eine schwarze Null bei den Eigentumswohnungen als auch bei den Ein- und Zweifamilienhäusern hat sich in dem Quartal quasi gar nichts getan. Damit hat sich natürlich gegenüber dem Vorjahresquartal die Entwicklung der Preise etwas abgeflacht. Wir sind da jetzt so je nachdem bei 3,6% an Rückgängen. Interessant ist aber natürlich das, was bei den Mieten passiert. Die Mieten steigen immer noch relativ stark. Wir haben jetzt annualisiert, also gegenüber dem Vorjahresquartal, einen Anstieg um 5,5%. Das ist ordentlich und vor allen Dingen gegenüber dem letzten Quartal ist das ein Anstieg um 1,5%. Also das ist schon ein ordentlicher Anstieg, den wir hier haben. Und der ist vor allen Dingen in einigen Städten wirklich enorm stark. Also Berlin ist da jetzt herausragend. Da haben wir gegenüber dem letzten Quartal, also innerhalb eines Quartals, einen Anstieg der Neuvertragsmieten um 6%. Und im Jahresbetrachtung sind das 13%, aber auch in Leipzig zum Beispiel sind wir da auf Jahresbasis jetzt bei 8,5%, Köln 7,3%. Also das ist schon eine ordentliche Entwicklung. Im Übrigen gerade auch in Hamburg und Düsseldorf hatten wir jetzt auch mit 2,5% gegenüber dem Vorquartal einen ordentlichen Anstieg. Also das ist so im Kurzen eigentlich das Bild, das sich da in den Wohnimmobilienpreisen und Mieten zeigt. Wir haben eine flache Preisentwicklung und eine sehr dynamische Mietpreisentwicklung. Und das scheint sich erstmal so fortzusetzen.
Dann vielleicht zwischendurch mal die Frage, naja, da kommen wir gleich zu, nämlich zu der Analyse dieser ganzen, wie kommt es eigentlich, weil die Inflation alleine erklärt es ja nicht, aber jetzt noch eine Zusatzfrage zu dem, was in den Ergebnissen zu finden ist. Abgefragt werden ja auch unterschiedliche Zimmeranzahlen, also Zimmerzahlen in den jeweiligen Wohnungen, / Häusern. Die Frage ist, gibt es da Unterschiede? Kann man sagen, je kleiner die Butze, desto größer die Preissteigerung? Oder ist das davon unabhängig? Ist das eine pro Quadratmeter Betrachtung, die bei der Zimmerzahl keinen Unterschied macht?
Ja, wir haben uns immer so ein Sonderthema vorgenommen. Das war das letzte Mal das Thema Energieeffizienz und unterschiedliche Preisentwicklung. Da hatten wir unter anderem festgestellt, dass zwischen den unterschiedlichen Energieeffizienzklassen die Preisunterschiede gar nicht so groß waren, ne? Weshalb ich gesagt habe, naja, Energieeffizienzklasse D, also D gegenüber A, da gibt es schon einen Unterschied, aber zwischen D und G gibt es gar nicht mehr so einen großen Unterschied. Weshalb ich gesagt habe, naja, man sollte als Investor vielleicht vor allen Dingen auf diese Energieeffizienzklassen D und E schauen. Ne? Da hat man schon einen ganz guten Energieeffizienzstandard, muss gar nicht mehr so viel tun. Muss aber auch nicht so viel mehr zahlen. So, und jetzt war meine Überlegung, lass uns doch mal differenziert nach der Zimmerzahl gucken, weil ich mir vorstellen könnte, dass die Einzimmerwohnungen vielleicht stärker gefragt sind, Ein- und Zweizimmerwohnungen, weil wir einen sehr starken Zuzug in die Großstädte haben, vor allen Dingen von kleinen Haushalten, also da kommen die Fachkräfte aus dem Ausland, da kommen die jungen Erwerbstätigen, da kommen die Studierenden und dass es da eine entsprechende Differenzierung gibt, auch bei den Preisentwicklungen. Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Also die Preisentwicklung ist relativ flach. Also auch da sehen wir kaum Unterschiede. Auf der anderen Seite sehen wir aber leicht stärkere Mietpreisentwicklung bei Einzimmerwohnungen und bei Vierzimmerwohnungen. Also das ist auch nicht gravierend, aber es ist doch zumindest sichtbar, dass hier die Mietpreise etwas stärker steigen. Wenn ich die Zahlen jetzt hier mal nehme, dann sind das bei den Einzimmerwohnungen gegenüber dem Vorjahresquartal 6% und bei den Zweiräumen sind das 5,2% und bei den Vierzimmerwohnungen, da sind die Mieten nicht so stark gestiegen, aber die Preise eher ein bisschen mehr, aber bei den Mieten sind es 5,1%. Wenn man das jetzt so zusammennimmt, könnte man natürlich daraus schlussfolgern, naja, vielleicht ist gerade deswegen die Investition in Einzimmer-Apartments derzeit ganz interessant. Ja, da haben wir nicht die wirkliche Preisentwicklung, aber durchaus eine dynamischere Mietpreisentwicklung. Könnte also durchaus ein Einstiegsargument sein oder darauf vermehrt zu achten. Ich würde es jetzt aber auch nicht überinterpretieren. Also so ganz eindeutig sind die Zahlen da nicht. Hat mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht, dass wir bei den Preisen da nicht eine stärkere Differenzierung sehen.
Wie groß ist das Sample?
Ja, das Sample ist schon sehr, sehr groß. Es sind ja letztlich mehrere hunderttausend Inserate, die du dir da anschaust. Natürlich bei Preisen weniger als bei Mieten. Aber es ist nicht klein, ne? Und wir haben es hier auch nicht differenziert jetzt nach den Großstädten oder so, sondern quasi alles ins Sample geworfen. Und ja, hier nochmal vielleicht bei den Preisen, ne? Also die Einzimmerwohnungen, die haben 4% verloren an Preisen gegenüber dem Vorjahresquartal. Das ist in etwa wie die anderen. Die Vierzimmerwohnungen minus 3,5%, 2 und 3 sind jeweils minus 4,1 beziehungsweise 4,2. Also das ist wirklich eine sehr, sehr vergleichbare Entwicklung hier. Aber bei den Mieten, wie gesagt, sind die Einzimmerwohnungen etwas stärker. Also es gibt schon so leichte Chancen vielleicht in dem Segment. Ich glaube auch, die Nachfrage nach Einzimmerwohnungen, die ist einfach sehr, sehr hoch. Das ist typischerweise in den Großstädten jetzt natürlich die Alternative. Wenn du Mieten sparen möchtest, dass du dich eben verkleinerst. Es gibt sehr viele junge Haushalte, viele Studierende, die kommen, die günstige Wohnungen suchen. Aber es gibt eben auch, und das ist, glaube ich, schon eine besondere Marktchance, viele zum Beispiel ausländische Fachkräfte, die erstmal hier hinkommen, die erstmal eine Einzimmerwohnung brauchen, vielleicht auch möbliert, ist sicherlich eine große Nachfrage danach. Natürlich, wenn das Ganze auch eine entsprechende Lage und Qualität hat. Das muss man auch berücksichtigen.
Wie immer. Lage, Lage, Lage. Nicht umsonst heißt dieser Podcast. Gut, lassen wir das. By the way, ein kleiner Werbeblock zwischendurch. Ihr könnt uns auch sehen auf YouTube. Insofern für den Fall, dass ihr uns helfen mögt, das ganze Thema noch ein bisschen weiter voranzubringen und noch 2, 3 mehr Menschen zu erreichen. Ihr könntet uns wahnsinnig helfen, indem ihr uns da mal kurz zuschaut, vielleicht ein Abo dalasst oder mal einen Daumen nach oben, einen Kommentar, all diese Dinge helfen insofern. Genau, Werbeblock Ende. Die Frage, die sich natürlich stellt, jetzt nochmal zurück zum Thema Preisentwicklung, ist ja, wie geht's weiter? Also das ist ja auch wahrscheinlich für die meisten die Frage, weshalb sie in diesem Podcast landen. Wie entwickeln sich also die Preise ab jetzt? Auch die Bundesbank hat dazu vor kurzem etwas veröffentlicht. Und bevor wir nochmal Fragen stellen zum, warum ist das eigentlich so? Vielleicht hören wir erstmal, wovon gehen die Forscher aus? Wie geht's weiter?
Nee, die Bundesbank ist ja immer eher reserviert. Also da muss man ja ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Die hatten jetzt 2 Veröffentlichungen draußen. Das eine ist, sie fragen regelmäßig ab, was sind denn die Erwartungen der Verbraucher hinsichtlich der Inflation, aber auch zum Beispiel hinsichtlich der Wohnungspreise. Weil natürlich die Erwartungen treiben natürlich auch die Preise. Also wenn alle glauben, es wird teurer, dann wird es auch schnell teurer. Das ist die Logik dahinter und es ist ganz interessant, die Menschen sind tatsächlich noch ein bisschen gespalten. Also 30% gehen davon aus, dass es weitergeht mit fallenden Preisen. 40% gehen von Steigerung aus. Das ist ein bisschen optimistischer als im letzten Quartal, aber auch nicht viel optimistischer. Ja, also das ist tatsächlich relativ moderat. Man könnte auch sagen, naja, da bleibt im Prinzip diese schwarze Null stehen. Ja, ein Großteil eben geht auch davon aus, dass die Preise tatsächlich weiter eine Seitwärtsbewegung machen. Sie haben noch eine zweite Publikation draußen, wo sie die sogenannten Nutzerkosten analysieren. Das machen wir ja auch regelmäßig. Da kommt bald auch unsere Veröffentlichung. Nutzerkosten heißt, sie vergleichen, was zahlt eigentlich der Selbstnutzer und was zahlt der Mieter. Ne? Das kannst du relativ leicht vergleichen. Du kannst dann sagen, okay, wenn ich jetzt nicht die Tilgung mit berücksichtige, weil die Tilgung ist ja Vermögensaufbau, sondern du schaust nur auf die Zinsen, die du bezahlen musst und die typischen Wertsteigerungen, die zu realisieren ist. Was ist dann günstiger? Und wir hatten ja lange eine Phase, wo wirklich das Kaufen günstiger war. Durch den Zinsschock hat sich das gedreht und die Bundesbank zeigt jetzt, naja, immer noch sind die Nutzerkosten höher und daraus schließen sie, dass es eben auch noch ein Potenzial für fallende Preise gibt im Markt. Und das ist die Schlussfolgerung, die hier gezogen wird. Wie gesagt, nicht so offensiv, aber alles in allem scheint die Bundesbank eher etwas pessimistischer zu sein und zu sagen, naja, also so ganz hausgemacht ist das nicht, dass es hier einen Anstieg der Preise gibt, sondern es könnte durchaus sein, dass hier die Preise auch nochmal ein bisschen nachgeben.
Was natürlich in dem Zusammenhang auch nochmal so richtig spannend ist, sich so nochmal vor Augen zu führen, wie sehr ja so ein Preis gar nicht etwas ist, das sich nur logisch erschließt, sondern auch viel mit Erwartungshaltung der Marktteilnehmer zu tun hat. Insofern so wie so ein Bundesbank-Report natürlich von oben nach unten bewegt wird, zwischen den Zeilen wird gelesen und was könnten sie gemeint haben und was meinten sie wirklich und so. So ist natürlich eigentlich auch jede gute Geschichte, die optimistisch und voller Selbstvertrauen strotzend erzählt, der Markt, das geht jetzt wieder richtig los und na klar gehen die Zinsen runter und so, ist möglicherweise auch sozusagen der Tipping Point für eine Entwicklung in eine ganz andere Richtung. Die Frage, die sich nämlich stellt, ist, hatten wir in der Vergangenheit, also wenn wir jetzt von so großen Mietsteigerungen ausgehen, dann hat das natürlich wahrscheinlich was damit zu tun, dass die Preise für das Eigentum doch relativ hoch sind und dass auch viele einfach abgeschnitten sind von der Möglichkeit, ins Eigenheim zu kommen, weil natürlich auch die Eigenkapitalanforderungen sehr gestiegen sind. Die Zinsen, also einfache Cashflow-Betrachtung, habe ich genug Geld jeden Monat übrig, um das zu stemmen? Das ist auch bei vielen nicht mehr der Fall durch diese Zinsentwicklung. Gibt es sonst noch irgendwas, was greifbar ist, wo man sagt, das ist der Grund für diese Entwicklung, weil ja die Zins, also die Mietzinssteigerung deutlich über den Zinssteigerungen, also über dem Preis des Geldes in der Steigerung liegt, wenn man das mal so nebeneinander liegt?
Also ich möchte nochmal unterstreichen, was du vorher gesagt hast, ne? Dass eben die Psychologie eine ganz große Rolle spielt. Und das ist tatsächlich ja auch so. Also die Immobilienpreise bestimmen sich immer durch die zukünftigen Erwartungen. Also was für Erwartungen habe ich an die Zukunft? Und die können eben optimistischer oder pessimistischer sein. Und das kann natürlich dann auch maßgeblich die Preisentwicklung bestimmen. Und wenn alle übereinkommen zu sagen, naja, ich muss mehr fürs Wohnen ausgeben und dann bereit sind, mehr zu zahlen, dann hat das eben auch einen preistreibenden Effekt. Und es gibt ja auch Märkte, wie den Goldmarkt zum Beispiel, ne? Wo renommierte Ökonomen sagen, naja, das ist eigentlich eine spekulative Blase im Markt für Gold, weil Gold wirft keine Erträge ab. Du kannst mit Gold eigentlich nichts machen. Gold lebt davon, dass alle glauben, dass Gold wertvoll ist. So, und das unterstreicht eben auch bei allen Vermögensmärkten diese psychologische Komponente, die im Immobilienmarkt jetzt noch geankert wird durch die Miete, aber eben auch eine gewisse psychologische Komponente immer noch enthält.
Naja, und der Gegenwert ist natürlich nützlich, ne? Also so eine Immobilie kannst du nutzen, um drin zu wohnen. Das kannst du jetzt im Gold nicht.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist schon ein großer Vorteil von Immobilien. Überhaupt diese Nützlichkeit spielt eine ganz große Rolle, ne? Also würde ich auch bei Aktien immer gucken, was ist das für ein Unternehmen? Was für Güter erstellt das? Und sind die auch zukünftig nützlich? Ja, das kann ja auch durchaus sein, dass es mal Produkte gibt, die man vielleicht nicht dauerhaft braucht oder wo man sagt, naja, da kann ich mir eigentlich gar keine Zukunft vorstellen. Also insofern ist das ganz wichtig. So, und jetzt haben wir beim Immobilienmarkt diese zwei wesentlichen Schrauben. Das eine ist die Mietentwicklung und die Mietentwicklung ist einfach dynamischer, als das in den letzten Jahren unterstellt war. Wenn wir jetzt mal in die Boomjahre schauen, die 2010er Jahre bis vielleicht so 2022, dann hatten wir so im Wesentlichen über Deutschland hinweg Neuvertragsmietensteigerungen um die 4%. Wir haben jetzt seit 2 Jahren eher Mietsteigerungen Richtung 5,5 bis 6% pro Jahr. Also da haben wir mehr Dynamik und das wirkt tendenziell preistreibend. So, und der andere große Faktor ist eben die Zinsentwicklung. Ja, niedrigere Zinsen bedeuten einfach, dass es attraktiver ist, Immobilien zu halten, genauso wie Aktien. Und da haben wir immer noch den Zinsschock zu verdauen. Wir sind von 1% auf 4, jetzt so ungefähr auf 3,5% gegangen. Aber es ist immer noch deutlich höher, als das 2022 war. Und da schauen jetzt natürlich alle auf die EZB, was da passiert. Ich muss sagen, da sind die Meinungen auch total unterschiedlich. Ich habe gerade jetzt einen Vortrag gehört der Helaba-Chefvolkswirtin, die fest davon überzeugt ist, 3 Leitzinssenkungen noch in diesem Jahr. Andere Stimmen sagen, naja, das kann sich auch noch mal hinziehen. Vielleicht gibt's auch gar keine Leitzinssenkung in diesem Jahr. Aber ich glaube, da sind sich alle einig, über kurz oder lang wird das kommen. Ne? Auch wenn es vielleicht nicht in diesem Sommer kommt, wird es auf jeden Fall kommen. Die Zinsen werden runtergehen und das wird auch möglicherweise versetzt die Langfristfinanzierungszinsen auch senken. Ja, also wir können schon davon ausgehen, wie gesagt, Timing ist schwierig, ja, aber über kurz oder lang sollten die Zinsen, wenn nichts Gravierendes passiert in der Weltwirtschaft, sollten die Zinsen tatsächlich sinken. Und das macht es natürlich spannend, aber wir sehen eben auch jetzt gerade die Diskussion in den USA und da sieht man, wie schnell sich das auch drehen kann. In den USA, die Wirtschaft boomt, ist wirklich sehr stark und die Inflation ist damit eben auch schon wieder angezogen. Das heißt, die haben jetzt wieder Inflationsraten von 3,5% und deswegen hat dort die Federal Reserve schon angekündigt, sie sind skeptisch, ob sie wirklich senken können und das mehr oder weniger schon verschoben. Also da sieht man auch, wie schnell diese Diskussion gehen kann und wenn man sich dann eben klar macht, dass der Zins, der langfristige Zins, eben auch massiv durch die Erwartung bestimmt wird, wie entwickeln sich denn die kurzfristigen Zinsen in den nächsten Jahren, sieht man, dass es da auf jeden Fall Volatilitäten geben kann, Schwankungen geben kann und wir da einfach noch etwas demütig abwarten müssen, in welche Richtung es geht.
Genau, was ja zum Thema Narrativ jetzt auch, also mal eins nach dem anderen, wenn die FED sagt, also wir verschieben mal, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die EZB was anderes macht. Ich glaube, dass der Zinsschock, den wir hier erlebt haben, auch im Wesentlichen durch die FED ausgelöst war. Die sind nach oben gegangen, dann waren auf einmal alle Banker irgendwie in der Schockstarre und dann haben sie irgendwie lieber auch schon mal vorsorglich erhöht. Da hatte die EZB ja noch gar nicht erhöht. Das war ja am Anfang dieses Komische. Auf einmal stiegen die Zinsen und da hatte die EZB sich noch gar nicht bewegt, aber im Voraus einen Gehorsam, hatte es den deutschen Markt schon erreicht. Das war ja schon auch eine besondere Situation.
Ja, aber interessanterweise hat ja Frau Lagarde schon angekündigt, dass sie sich möglicherweise auch entkoppeln von der FED. Wäre tatsächlich überraschend. Ja, normalerweise folgen alle der FED. Wenn die EZB den Weg nicht geht, ist das durchaus interessant. Könnte natürlich dann wieder dazu führen, dass mehr Kapitalzuflüsse in die USA gehen. Das würde den Dollar aufwerten. Das würde für uns Importe teurer machen, aber möglicherweise die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen stärken. Also da hängt eine ganze Menge dran. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man größere Zinsdifferenzen zulassen würde. Also mag sein, dass man mal ein Ausrufezeichen setzt. Mag sein, dass die EZB so in die Frontrunner-Position gehen möchte und mal eine Zinssenkung macht. Aber wenn die Amerikaner dann nicht nachziehen, wird man, glaube ich, die nächsten Schritte nicht unbedingt gehen. So wäre jetzt meine Einschätzung. Auch wenn, das muss man natürlich sagen, für die USA im Moment 3,5% Inflation, Europa 2,2-2,4%. Also da ist schon ein großer Unterschied. Aber wie gesagt, so ganz abkoppeln wird man sich dann nicht.
Wobei auch da natürlich nochmal spannend wäre zu erfragen, was ist denn der Inflationstreiber in den USA, weißt du das? Also eigentlich interessiert uns jetzt in diesem Zusammenhang die USA gar nicht so sehr, aber es ist immer gut, weil sich daraus ein sehr wirksamer Narrativ herleiten lässt, ne?
Genau, und in den USA der wesentlichen Treiber für die Inflation sind die Löhne. Also der amerikanische Arbeitsmarkt ist einfach wahnsinnig angespannt. Die Unternehmen kämpfen wie verrückt um Arbeitskräfte und steigern dann jetzt auch die Löhne. Und über die steigenden Löhne steigt dann auch die Nachfrage. Und das treibt eben auch die Güterpreise. Beziehungsweise die Unternehmen müssen teilweise auch aufgrund der höheren Löhne dann die Güterpreise erhöhen oder die Dienstleistungspreise erhöhen. Und dadurch sind wir da wirklich in so einer Art Lohnpreisspirale. Ja, und das ist tatsächlich eine andere Entwicklung als in Europa. Europa haben wir immer noch eher eine schwächelnde Wirtschaft. Wir tun uns gerade in Deutschland natürlich schwer, gerade mit dem Wachstum. Die Prognosen sind eher so ein bisschen düster, auch wenn man sie jetzt ein bisschen nach oben korrigiert hat, ja, von 0,1% Wachstum auf 0,3% Wachstum. Aber doll ist das natürlich nicht. Und ich glaube, in den USA ist man bei deutlich über 3% Wachstum. Das hat man in wenigen europäischen Ländern. Wir sind natürlich so das Schlusslicht beim Wachstum, aber die anderen sind jetzt auch nicht super. Und von daher ist da natürlich eine ganz andere ökonomische Situation. Aber wie gesagt, wenn der Dollar dann infolge von Zinsdifferenzen stärker aufwertet und Importpreise teurer werden, ist das auch wieder nicht ganz einfach. Also eine komplizierte Situation. Ich glaube aber trotzdem, über kurz oder lang, die Zinsen werden fallen. Aber es ist die Frage des Timings ist schwieriger. Und wenn du mich jetzt fragst, ich bin heute nicht mehr so optimistisch, dass wir schon dieses Jahr niedrigere Zinsen sehen, als ich das vor 2 Monaten noch war.
Ja, okay. Ein bisschen was tut sich da ja auch. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, was ist die Ursache? Also nochmal, auch wenn wir uns gegenseitig erzählen wollen, wie wird denn die Zukunft, hat die USA natürlich, was die Energie-Input-Faktoren angeht, ganz andere Voraussetzungen als wir. Möglicherweise ist das auch einer der Gründe für die wirtschaftliche Stärke in den USA. Hier ist, glaube ich, einer der Hauptgründe und Haupttreiber zu finden. Also wir sehen ja, die Inflation, die wir in Europa haben, ist im Wesentlichen energiepreisgetrieben. Die Inflation, die wir dort drüben haben, ist sozusagen vom wirtschaftlichen Wachstum getrieben, was ja an sich schon eine völlig unterschiedliche Voraussetzung ist. Aber das würde ja bedeuten, dass der Wechsel an der Regierungsspitze in Deutschland auch den Motor in Deutschland wieder anschmeißen könnte, weil man möglicherweise nicht mehr ganz so farbenfroh ist. Das eine oder andere Pünktchen, was da im Moment noch dafür sorgt, dass die Energiepreise ja auch irgendwie negativ konnotiert sind, dann nicht mehr in Verantwortung sind und eine Riesenchance natürlich, wenn wir hier wenn der Euro an Stärke verliert, dann könnte natürlich auch der Export aus Deutschland wieder anziehen, oder? Also möglicherweise, die Vorzeichen sind nicht so schlecht.
Naja, gut, aber Regierungswechsel hätten wir ja erst 2025, das ist ja noch lange hin. Natürlich schauen auch alle, was passiert da eigentlich in den USA. Das ist ja die spannendere Frage, da sind wir dieses Jahr ja schon. Ich glaube schon, auch die deutsche Wirtschaft wird sich wieder ein bisschen erholen. Der Welthandel zieht so langsam ja an. Es gibt so ein paar Frühindikatoren, die zeigen, es gibt mehr Containerumschläge. Ja, das ist immer ein guter Indikator dafür, dass da tatsächlich auch was passiert. Die Auftragslage verbessert sich, also ein bisschen geht es schon bergauf. Im Endeffekt ist, glaube ich, die entscheidende Frage für die EZB, also anders, was die EZB auf jeden Fall vermeiden möchte, ist, dass sie zurückrudern muss. Also wenn die jetzt den Zinsschritt gehen, dann wollen die überzeugt sein, dass die Inflation besiegt ist. Das, was die am meisten fürchten, ist, sie senken die Inflation und dann 1, 2, 3 Monate später steigen die Inflationsraten wieder. Dann kommen sie ganz schnell in Glaubwürdigkeitsrisiko. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum die EZB sehr, sehr vorsichtig ist und wirklich sicher sein möchte, das Thema Inflation ist durch. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht etwas länger warten als gedacht. Wie gesagt, man hatte ja 1, 2 Leitzinssenkungen in diesem Jahr erwartet. Es ist durchaus noch möglich, aber wie gesagt, dazu braucht es diese Überzeugung. Die letzten Daten waren zwar ganz gut zur Inflation, aber vielleicht nicht so gut, dass so ein Zentralbanker, der doch vom Naturell her wirklich vorsichtig ist, dann sagt, okay, ja, jetzt gehen wir den Weg.
Das ist so eine Kommentierung wie eine von den 82 Millionen potenziellen Bundestrainern in dieser Republik. Die Frage ist also, eigentlich denkst du schon, und das ist auch eine interessante Frage zum Schluss, du gehst auch davon aus, dass das Thema vorzeitige Zinssenkung vom Tisch ist. Du sagst nur, ja, vielleicht doch, um dann nicht zurückrudern zu müssen. Also kommentierst du eigentlich wie so ein Bundesbanker.
Also es ist total schwer. Das muss man einfach sagen. Also mein Bauchgefühl würde mir aktuell sagen, wir erleben eine Leitzinssenkung in diesem Jahr, aber vielleicht nicht direkt im Juni, sondern erst im Laufe des Jahres. Ja, und damit später als gedacht, vielleicht auch später als eingepreist, und deswegen wird der Zinsimpuls in diesem Jahr nicht so deutlich sein, beziehungsweise vielleicht ganz ausbleiben, und wir müssen damit rechnen, dass erst 2025 die Zinsen, die langfristigen Immobilienfinanzierungszinsen, auf die schauen wir, dass die da wirklich runtergehen. So, aber nichtsdestotrotz, für den Immobilienmarkt bin ich jetzt trotzdem nicht pessimistisch, vielleicht nicht mehr so optimistisch, wie ich war, aber und vielleicht ist es auch einfach ein bisschen mühsamer noch, ja, also wir gehen da mit stotternden Motor aus der Krise, aber ich denke schon, dass wir trotzdem in diesem Jahr auf jeden Fall eine positive Preisentwicklung sehen werden, und das hängt eben damit zusammen, die Fertigungszahlen, die gehen noch weiter runter. Es gibt viele, die gehen mittlerweile davon aus, wir haben nur noch 200.000 Wohnungen, die gebaut werden in diesem Jahr, fertiggestellt werden. Die Mieten steigen weiter, und in dieser Knappheit und letztlich auch, weil sich die Menschen ja zunehmend an dieses höhere Zinsniveau gewöhnt haben, werden die Preise dann eben auch zulegen, aber vielleicht leichter als gedacht, also vielleicht in einem Korridor zwischen 2 und 4%.
Okay, also wir schätzen mal, dass da wohl was kommt.
Wir bleiben verhalten optimistisch.
Verhalten optimistisch, alles klar. Wir müssen vielleicht irgendwann mal so eine Skala für deine Interpretation rausgeben. So, was bedeutet das eigentlich auf der Straße? Egal, das ist auf jeden Fall, bleibt es weiter interessant. Und wahrscheinlich wird es dann auch noch einen kleinen Push weiterhin geben für den Immobilienmarkt, egal wo er nun herkommt. Ob nun aus den sinkenden Zinsen oder aus dem weiteren enormen Anstieg der Mieten oder aus der Verteuerung von den Baukosten oder der Inputfaktoren. Irgendwie geht es für den Immobilienmarkt weiter bergauf, und das ist ja auch eine gute Nachricht. Vielleicht hören wir damit für heute auf. Ich danke dir für diese Einschätzung und diese eindeutige Zweideutigkeit. Dir da draußen danke ich sehr fürs Interesse und für den Fall, dass eine Frage nicht beantwortet wurde, die du aber gerne beantwortet hättest, dann findest du unten in den Shownotes eine E-Mail-Adresse genau dafür, oder ruf auch gerne an. Ich glaube, meine Handynummer ist da auch immer noch drin. Insofern, wir kommen zueinander. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist in der Finanzbranche tätig und möchtest deinen Kunden solide Off-Market-Immobilien anbieten? Dann registriere dich als Vertriebspartner auf www.domizil-group.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, der Domizil Real Estate AG, als auch zu uns, dem Team der 1A-Lage.